Meditation am Obermarkt Gelnhausen. Die Geschichte der Buddha erläutert nach dem Bad die edle Suche. Dies ist eine Geschichte aus dem Pali-Kanon, der ältesten buddhistischen Schriften, neu erzählt von Horst Gunkel. Der Originaltitel lautet Arya Paryasana Sutta, erschien in der mittleren Sammlung Majjhima Nikaya Nummer 26. Und jetzt zu der Geschichte. Den Tag über verbrachten der Buddha und sein Freund Ananda bei einer Laienanhängerin, der Mutter des Migara, nachdem sie ihre Almosenrunde beendet hatten. Und als dann die heißeste Zeit des Tages vorbei war, brachen sie gemeinsam wieder auf. Auf der Straße angekommen, sagte der Buddha zu Ananda: Ach, weißt du, das war ein gutes Gespräch, aber es war auch ein sehr heißer Tag. Ich würde jetzt gerne ein erfrischendes Bad nehmen. Lass uns zum östlich von Savatthi gelegenen Badestrand gehen. Freudig stimmte Ananda zu, denn die beiden waren ziemlich verschwitzt und da ist es immer gut, ein erfrischendes Bad zu nehmen, wenn die Gluthitze des Tages beendet ist. Gesagt, getan. Nachdem sich Buddha und Ananda erfrischt hatten, aus dem Wasser gestiegen waren und sich mit einer ihrer Roben, die in kühlen Nächten als Decke, bei dieser Gelegenheit jedoch als Badetuch dienten, abtrockneten. Da fragte der Buddha seinen Gefährten: Ach, was meinst du, Ananda? Wie sollten wir diesen Tag jetzt ausklingen lassen? Ananda überlegte einen Augenblick, dann sagte er: Ach, weißt du, hier ganz in der Nähe ist die Einsiedelei des Brahmanen Ramaka. Ich denke, es wäre ein Akt des Mitgefühls, Ramaka zu besuchen. Außerdem ist das ein sehr angenehmer Platz, ganz lieblich gelegen. Schweigend, wie das die Art des Buddha war, stimmte er seinem Freund zu und sie machten sich auf den Weg. Wenig später kamen sie an dem besagten Ort an. Jedoch war Ramaka keineswegs allein, er befand sich in Begleitung mehrerer Mönche, und als sich Ananda und der Buddha näherten, hörten sie, dass die Mönche über den Dhamma sprachen. Der Buddha gab Ananda ein Zeichen, innezuhalten und das Haus noch nicht zu betreten. Vielmehr hörten sie zunächst einige Zeit und unbemerkt zu. Als der Buddha erkannte, dass die Erörterung zu Ende gekommen war, räusperte er sich und machte so auf sich aufmerksam. Freudig bat der Brahmane Ramaka, den Buddha einzutreten. »Guten Abend, Bhikkhus«, sagte der Erhabene. »Ich hoffe, ich störe euch nicht. Worüber habt ihr denn gerade gesprochen? Welche Erörterung habe ich denn gerade unterbrochen?« »Ach, Erhabener, wir haben gerade über euch gesprochen und schon seid ihr erschienen.« Der Buddha, der diese Äußerungen vernahm, aber auch den tatsächlichen Verlauf der Unterredung gehört hatte, nahm dies zum Anlass, über den Unterschied zwischen edler und weltlicher Suche zu sprechen. Er sagte: »Ah ja, das ist recht von euch Mönche. Wenn edle Mönche zusammentreffen, so sollten sie entweder den Dharma erörtern oder sich in noblem Schweigen üben. Denn, liebe Mönche, es gibt zwei Arten der Suche, die edle Suche und die unedle Suche. Die unedle Suche ist es, wenn einer der Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist, das sucht, was auch Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist. Er ist selbst dem Kummer unterworfen und sucht weiterhin nach dem, was Kummer verursacht. Er ist selbst Befleckung unterworfen und sucht das, was zu weiterer Befleckung führt. Was ist aber das, was der Geburt unterworfen ist? Ehefrauen, Kinder sind der Geburt unterworfen. Sklaven und Sklavinnen sind der Geburt unterworfen. Ziegen und Schafe, Geflügel und Schweine, Elefanten, Rinder, Pferde, Gold und Silber sind der Geburt unterworfen. Und genauso wie der Geburt ist auch all dies Alter und Verfall unterworfen, ist Quell von Kummer und Befleckung. Was andererseits ist die edle Suche? Da ist jemand der Geburt unterworfen und sucht das, was nicht der Vergänglichkeit anheimfällt. Etwas, das höchste Sicherheit bietet. Und das ist das Nibbana. Er sucht nicht das, was Kummer und Befleckung verursacht, sondern das, was frei von Kummer und Befleckung ist. Wisst ihr, Bhikkhus, als ich noch ein junger Mann war, habe auch ich das gesucht, was Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist, was Kummer und Befleckung hervorruft. Dann jedoch fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wie töricht ist es doch, dem nachzujagen, was Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist, was Kummer und Befleckung hervorruft. Wie viel weiser wäre es doch, wenn ich das suchte, was nicht zu Kummer führt und nicht zu Befleckung. Das war der Grund, liebe Mönche, warum ich damals mein Haar abrasierte, mir die Mönchsrobe überstreifte und loszog, obwohl mein Vater und meine Mutter das nicht wünschten, sondern mit Tränen überströmtem Gesicht weinten. Ich ging auf die Suche nach dem Nibbana und praktizierte unter dem Meditationsmeister Alara Kalama, musste jedoch feststellen, dass diese Praxis nicht zum Nibbana führte. Dann ging ich zu einem anderen Lehrer, zu Uddaka Ramaputta, der eine weitergehende Meditationspraxis lehrte. Doch auch da musste ich feststellen, dass diese nicht zur Erleuchtung führte. Und so verließ ich auch diesen Lehrer. Erst als ich mich schließlich in einem lieblichen Landstrich niederließ, mein Erkenntnisprozess, dass das, was Geburt, im Alter, der Krankheit, im Tod, was Kummer und Befleckung unterworfen ist, keine Sicherheit bietet, erst da war ich inzwischen so weit herangereift, dass ich in der Meditation das Nibbana erreichte. Ich erkannte, dass ich nunmehr von Verlangen, von Abneigung, von Verblendung, vom Wunsch, etwas zu werden oder gar nicht mehr zu sein, vom Wunsch, Ansichten zu vertreten, endgültig gereinigt war. So verwirklichte ich das Nibbana und ging ein ins Reich der Freiheit. Zunächst jedoch scheute ich vor der Idee zurück, das, was ich da erfahren hatte, zu lehren. Denn diese Lehre ist tiefgründig und sie ist schwer zu verstehen. Jedoch erschien mir da der Brahma Sahampati und bat mich, den Buddha, den Dharma zu lehren, für diejenigen, die nur wenig Staub auf den Augen hatten. So tat ich es und es gelang mir, die fünf Gefährten, mit denen ich einst strengste Askese praktizierte, zu überzeugen. Doch sie erreichten das Nibbana. Seitdem ziehe ich durch die Welt und lege den Menschen, die nur wenig Staub auf den Augen haben, die Lehre dar. Und zum Beispiel euch. Liebe Mönche, es gibt fünf Arten des Sinnvergnügens, die euch an das Rad des Werdens fesseln, nämlich Formen, die das Auge erblickt, Klänge, die das Ohr vernimmt, Gerüche, die die Nase erspürt, Geschmäcker, die die Zunge erkennt und Berührungen, die eure Haut wahrnimmt. Mönche, solange euch diese Dinge fesseln, seid ihr ebenso gefesselt wie ein Hirsch, der sich in der Schlinge des Jägers verfangen hat. Ein weiser Hirsch jedoch erkennt die Schlinge des Jägers und er meidet die Gebiete, von denen er weiß, dass der Jäger dort Schlingen ausgelegt hat. Und ebenso wie ein weiser Hirsch diesen Fallen ausweicht, so auch wird ein weiser Mönch den Sinnesvergnügen nicht nachgeben und so in die meditativen Vertiefungen eintreten. Natürlich wird Mara, der Böse, ihm weiter ebenso Fallen stellen, wie der Jägersmann dem Hirsch Schlingen legt. Jedoch wird sich der weise Mönch ebenso verhalten, wie dieser weise Hirsch, von dem ich sprach. Und auf diese Art, werte Mönche, wird der praktizierende Mönch für Mara unsichtbar. Dann ist er nicht mehr in Reichweite des Bösen. Es wird gesagt, dass die Mönche glücklich und zufrieden über diese Worte des Erhabenen waren. Und wenn es ihm gelungen sein sollte, die Ratschläge des Buddha zu folgen, haben sie sicher das Erwachen erreicht, das Nibbana.